Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 12. Juli 2024. Dominik Freusi und Markus Somm. Es ist der Freitag, bald Wochenende und trotzdem läuft immer noch wahnsinnig viel. Es ist erstaunlich. Wir haben gestern schon darüber geredet, über den Gegenvorschlag gegen die birnenweiche Enteignungsinitiative von der JUSO, die kommunistische Initiative von der kommunistischen JUSO. Was gibt es da dazu Neues?
Ja, es ist interessant, oder? Der Gegenvorschlag, der jetzt so ein bisschen luftballonmässig im Blick aufgeflogen worden ist, der gibt es schon, der ist schon eingereicht. Und zwar, wie die SP immer macht, durch jemanden von der Mitte, nämlich durch den Marc Jost, das ist ein EVP, Nationalrat aus dem Kanton Bern. Am 18. April hat er eine parlamentarische Initiative eingereicht, wo explizit im letzten Satz, im letzten Abschnitt drinsteht, dass das ein Gegenvorschlag ist auf diese Initiative. Noch bevor der Bundesrat abgelehnt hat, er lässt sich also instrumentalisieren. Und das zeigt, oder, wie die Informationsoperation läuft. Wir haben es schon mal besprochen, der Blick sagt, es gibt eine Spaltung bei den Sozialdemokraten. Jetzt Franziska Roth und Gabriela Sutter sind anderer Meinung als die JUSO, aber sie wären eben für einen Gegenvorschlag zu haben. So läuft es immer.
Genau, und sie tönen dann so wahnsinnig vernünftig.
Oder? Genau.
Wenn man sagt, irgendwie eben, man ist Kommunist und sagt, wir tönen jetzt alle enteignen, aber nein, dann kommt der Gegenvorschlag von der SP und sagt, nur 95% werden enteignet und die anderen 5% die lassen wir total in Ruhe. Und das zeigt, wie liberal wir sind. Wir sind ja eine liberale Partei, weil wir nicht 100% enteignen, sondern nur 95%. Nein, es ist wirklich eine alte Taktik, wo man ja, praktisch überall kann immer beobachten, wo die Verwaltung, wo auch SP oder Grün dominiert ist, auch mitmacht. Oder? Häufig läuft eine Initiative sehr extrem, völlig übertrieben, chancenlos im Volk, chancenlos bei den Ständen. Und dann kommt die Verwaltung und tut so ganz scheinheilig sagen, ja, aber wir haben da noch einen Gegenvorschlag, weil die Initiative kommt vielleicht schon durch, weil ein paar Bürger ein bisschen die Hose machen, weil sie keine Ahnung haben, wie das Volk denkt. Und dann hat man eigentlich schon die Hälfte vom Weg hinter sich gebracht. Also das ist eine alte Taktik. Jetzt, was man auch mal muss sagen, ist einfach, es kann nicht weiter so gehen, dass die Mitte ständig der Steigbügelhalter ist von der SP und sich dann immer wieder bei den Wahlen als bürgerlich lässt wählen. Entweder könnt euch mal entscheiden, ihr könnt euch ja auch kommunistische Mitte nennen, das wäre ein neuer Name, ihr seid ja relativ flexibel, was Namen betrifft, ihr habt ja immer wieder gute neue Ideen. Sagt doch, ihr seid die kommunistische Mitte, oder? Macht jetzt klar, was eure Haltung ist. Es kann nicht sein, dass Leute von der Mitte, und wirklich, das darf einfach niemand, und von der Mitte, wir reden jetzt nur von der Mitte, einfach der GLP, das laufen lassen.
Wir können jetzt noch Namen nennen, das machen wir ja bei Bern einfach. Oder? Also von der Mitte ist es der Stefan Müller-Altermatt, Solothurn, und er ist zwar Nachfolgerin von einer sehr bodenständigen, konservativen Solothurner Nationalrätin, aber er ist natürlich immer links, er stimmt immer mit links. Dann der Giorgio Fonio, er ist ein christlicher Gewerkschafter aus dem Tessin. Man könnte zu seiner Entschuldigung sagen, dass die Mitte im Tessin eigentlich immer so einen linksextremen Sitz hatte. Und bei der GLP sind es zwei Frauen, Katrin Bertschi, die sich sehr gerne eben so als die Technokratin, die liberale Stimme in der GLP profilieren, und Melanie Mettler. Beide kommen aus dem Kanton Bern. Melanie Mettler möchte noch gerne in die Stadtregierung von Bern gewählt werden. Ich glaube, ja, es könnte auch noch im Hinterkopf ein bisschen einen Zusammenhang haben, weil Bern lebt ja von Steuereinnahmen. Es macht ja niemand mehr Unternehmertum in Bern. Und die Linken sind stark in Bern. Darum ist das vielleicht ein Geschenk an ihre Wählerschaft.
Genau, weil wenn in der kommunistischen Hauptstadt von der Schweiz, nämlich Bern, ja, kann man nur als Kommunist durchkommen. Und ich... Gewisse Leute werden jetzt wieder sagen, ja, das ist wieder sinnlose Polemik. Aber schaut die Initiative genau an. Das ist eine Enteignungsinitiative. Das ist Kommunismus. Das hat nicht einmal mit Sozialdemokratie sowieso nichts mehr zu tun. Man kann sie als sozialistisch bezeichnen. Aber kommunistisch ist eigentlich besser, weil auch wenn man hört, wie die neue Präsidentin, die User-Präsidentin sich positionieren, was sie so sagt, dann muss man sagen, das ist eine Kommunistin. Also das ist, Jungsozialistin ist eigentlich auch noch der falsche Ausdruck. Es sind Kommunisten und so soll man sie ja nennen. Und die Leute, die den Kommunisten helfen, sollte man als Fellow Travelers als nützliche Idioten denunzieren. Und das ist ganz wichtig. Und hört jetzt gut zu. Jürg Grossen und Gerhard Pfister. Jetzt wollen wir mal etwas hören vom Chef. Jetzt wollen wir mal hören, ob das die neue Position ist von der Mitte und von der GLP. Einfach, dass wir es wissen. Wir wollen wissen, ob die Parteien, die ehemalige bürgerliche Parteien jetzt kommunistische Parteien sind. Ihr habt jede Möglichkeit, euch da mal zu äussern. Es kann nicht sein, dass Leute, die eben in der Fraktion sind, das sind ja nicht irgendwelche Hinterwäldler im Matschatal oder Hinterwäldler, ich weiss nicht, im Rintel oder so, wo da jetzt irgendeine dumme Idee haben und Gemeinderat sind oder so. Nein, das sind Leute in der Fraktion vom Bundeshaus. Das kann nicht sein. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch sehr erfreulich. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Die ETH, besser gesagt der ETH Rot, wird endlich mehr Geld für die ausländischen Studenten. Wie sieht es aus?
Ja, er hat beschlossen, also in einer Sitzung, die gerade war, dass Studiengebühren für ausländische Studenten, die fürs Studium in die Schweiz kommen, verdreifacht werden. Der ETH Rot schreibt, er als Rat berücksichtigt damit die klaren Voten und Abstimmungsresultate zu diesem Thema im Parlament, in dem seit 2 Jahren laufenden Organisationsentwicklungsprojekt sozusagen. Und das bedeutet, im Moment ist die Jahresgebühr 1460 Franken, das wird also verdreifacht, dann kommt man auf knapp 4'500 pro Jahr.
Genau. Und wie gesagt, das ist sehr erfreulich, aber man muss einfach sehen, das ist immer noch lächerlich. Ich meine, die ETH Zürich ist auf dem Rang 7, also je nach Ranking, es gibt ganz verschiedene Rankings, aber entweder auf Rang 7 oder auf Rang 11 oder auf Rang 12 oder Rang 20. Das sind unglaublich gute Platzierungen. Die ETH Zürich ist eine der besten Hochschulen der ganzen Welt. Hört gut zu, von der ganzen Welt. Nicht von der Nordwestschweiz oder Nordostschweiz, nicht von Europa, nein, vom ganzen Planet. Und für diese unglaubliche Spitzenausbildung muss man in der Schweiz, also in Zürich, 4'380 Franken zahlen. Wenn man ans MIT geht, wo Nummer 1 ist in diesem Ranking, also wo einfach ein bisschen besser ist als die ETH Zürich, aber das sind eigentlich Unterschiede, die man gar nicht messen kann. Wenn man also ans MIT geht, das MIT ist in Cambridge, bei Boston, in Massachusetts, dann zahlt man nur Studiengebühren. Studiengebühren, man hat noch nicht gelebt. 57'000 Franken. 57'000 Franken, das ist 39 Mal mehr als heute an der ETH. Heute zahlen die Ausländer und auch die Schweizer 1'460 Franken. Jetzt ist es dann ein bisschen weniger de facto, aber immerhin 39 Mal mehr zahlt man im MIT, um eine Ausbildung überzukommen, die nicht 39 Mal besser ist, sondern eigentlich genau identisch ist. Also von dem her absolut richtig. Wenn die Schweiz schon 2 Hochschulen hat, die die einzigen Hochschulen sind auf dem Kontinent von Europa, die in diesen Rankings überhaupt unter Top 20 oder Top 10 kommen, dann müssen wir mit dem auch ein Geschäft machen. Also da sind sehr viel Gelder drin von uns Steuerzahlern, von Steuerzahlern, die hier in der Schweiz leben und das zahlen. Und es gibt keinen Grund, warum die Studenten da nicht einen höheren Beitrag zahlen.
Kommt ja noch dazu, oder, dass bei den Schweizer Studenten der jeweilige Kanton noch der ETH etwas zahlt. Oder? Ich habe eine Zahl im Kopf, irgendwo zwischen 9'000 und 10'000 Franken pro Semester. Also der sogenannte Lastenausgleich. Oder? Der Kanton Schweiz hat den Kanton Bern schon dann gezahlt für mich, dass ich dort können studieren konnte. Und auch das, ich meine, das könnte man zusätzlich noch in Rechnung stellen bei den Herkunftsländern, wo die Leute herkommen. Oder?
Wobei, Dominik, ich muss jetzt ehrlich sagen, man fällt mir schwer, bin aber nicht ganz sicher, ob das stimmt. Das stimmt nur bei den Universitäten, die kantonal sind. Ich glaube, bei der ETH, die ja eine Bundesuniversität ist, eigentlich, glaube ich, ist das nicht so. Aber wir müssen es noch anschauen. Aber grundsätzlich ist es völlig richtig. Ich meine, auch bei den Universitäten müssen wir ja sowieso auch die Studentengebühren, Studiengebühren völlig deutlich erhöhen. Wir haben dort auch eine absolute Überschwemmung durch Ausländer. Teilweise bis zu einem Drittel sind jetzt Ausländer an der Universität. Jetzt reden wir nicht von den ETHs. Auch dort ist völlig richtig, dort müssen wir einen Lastenausgleich machen. Und da kann man so sagen, Länder wie, weiss auch nicht, Bulgarien sind wir ein bisschen billiger. Mhm. Aber zum Beispiel die Deutschen, die sollen da ziemlich zahlen, weil die haben da eine gute Ausbildung.
Was sie bei sich nicht haben, oder? Das ist das Entscheidende.
Genau. Ja. Genau. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Das ist der absolute Höhepunkt oder Tiefpunkt von der Stadt Zürcher Politik. Und das ist also, wenn ich das sage, das heisst viel, weil es gibt so viele Tiefpunkte von dieser rot-grünen Stadt, wo man muss immer wieder vermelden, wenn es um Politik geht. Aber glaube, das ist jetzt einer der grossen Tiefpunkte. Es geht um die UNRWA. Das ist die terroristennähe Organisation von der UNO, geführt von einem Schweizer, leider, von einem Schweizer, der sich da missbrauchen lässt. Aber was ist da der neue Stand?
Ja, die Stadt Zürich springt ein in die Bresche, weil viele Länder wollen dieser UNRWA, wo es extrem verhängt ist mit den Terrororganisationen vom Gazastreifen, sei es Hamas oder sei es die linksextreme Seite. Sie zahlt 500.000 Franken an die UNRWA, das hat das Stadtparlament beschlossen. Das Argument von Linksgrün war, oder man müsse jetzt angesichts der humanitären Lage in Gaza und der drohenden Hungersnot einen substanziellen Beitrag leisten. Und man könne den nur der UNRWA geben, weil es eben keine andere Organisationen als die UNRWA im Gazastreifen gäbe. Und ich meine, man muss schon sehen, es ist lustig, es ist genau heute ist eine Geberkonferenz zu dem Thema, wo das, also ich glaube, ich in New York und so. Und gestern haben darum Kritiker von der UNRWA publik gemacht, welche 100 UNRWA-Angestellten nachweislich Terroristen sind und als Terroristen arbeiten. Und ich muss einfach sagen, dass die Stadt Zürich Terroristen finanziert, ist wirklich ein neuer Tiefpunkt.
Das ist ein grosser Tiefpunkt. Ich glaube, der letzte Tiefpunkt, wo man muss sagen, wo die Stadt Zürich oder der Gemeinderat, das ist das Parlament von der Stadt Zürich, sich so antisemitisch geäussert hat, war eigentlich, wenn es mir recht ist, etwa um 1910 hat man geschaut, dass man Juden aus dem Osten, aus Osteuropa fast nicht mehr einbürgern kann. Die haben dann später, aber da muss ich auch wieder aufpassen, da müssen wir sonst nachschauen. Aber in Zürich war es sehr schwierig für Juden aus Osteuropa, sich einbürgern zu lassen. Das war der erste Tiefpunkt. Das war aber noch lange vor dem Holocaust. Jetzt, nach dem Holocaust, haben die Rot-Grünen überhaupt keine Hemmungen mehr, das einzige jüdische Land der Welt so zu untergraben mit einer Terroristenfinanzierung. Das ist nichts anderes als eine Terroristenfinanzierung. Hört auf, da von UNO reden, wobei die UNO ja sowieso so unglaublich einseitig ist, was Israel betrifft. Und wenn man denkt, dass Zürich auch die grösste jüdische Gemeinde hat von der Schweiz, dann muss ich sagen, das ist eine Schande. Das ist eine grauenhafte Schande. Für das müssen sich die schämen. Und ich sage euch einfach, wählen die mal endlich ab. Das ist so ein Klonverein. Der Gemeinderat dominiert von rot-grünen Glöhn. Der muss endlich mal aufhören. Das muss aufhören. Das ist nicht mehr normal. Aber ich weiss ganz genau, es ist unmöglich, weil die ganze schon nur die Wohnpolitik von der Stadt Zürich sorgt dafür, dass nur noch Glöhn auf Zürich ziehen können oder Expats. Die Expats zahlen dann einfach viel, die müssen, aber die können ja nicht stimmen. Und die anderen sind einfach Glöhn. Linke Glöhn, antisemitische Glöhn, wo sich da
ist. Ich finde, man müsste einfach den Beschluss bekämpfen. Ich kenne jetzt die Geschäftsordnung von Zürich zu wenig genau, oder? Aber ob man da ein Referendum ergreifen kann, das müsste man machen. Müsste man wirklich machen. Bürgerliche machen das, weil ich bin fast sicher, dass die normale Basis, und die gibt es, glaube ich, schon noch bei diesen Glöhnen, dass die das nicht gut finden. Und wenn wir es nicht können, Referendum bekämpfen, dann müsste man vielleicht eine Volksinitiative starten. Das wäre eine ganz gute Sache.
Nein, das ist ein guter Hinweis. Obwohl sie rot-grün sind, viele Bewohner von der Stadt Zürich, die rot-grün sind, sind noch nicht Glöhn.
Genau.
Es ist wirklich der Gemeinderat, das ist das Kabinett der Glöhn. Das ist eine Dimitri-Grock-Veranstaltung, die da die ganze Zeit jeden Mittwoch irgendwelche.
Die sind aber lustig, Markus. Dimitri und Grock sind aber lustig gewesen, die musst du jetzt nicht diffamieren.
Ich habe nichts gegen gute Glöhn, aber die müssen ja nicht in der Politik abstimmen. Wobei der Dimitri hat sich ja dann auch mal einmal beworben. Weiß nicht einmal für
auch. Ich glaube, Bundesrat.
Die linke Partei. Könnte noch sein, dass er PDA unterstützt. Keine Ahnung. Glöhn sind auf jeden Fall nicht die Experten, was Politik betrifft. Wie wir Journalisten ja auch nicht. Jetzt gehen wir noch auf ein ganz wichtiges Thema. Eine Frage von einem Hörer. Und zwar haben wir gestern über Appenzell Ausserrhoden haben wir ein bisschen ausgerufen, Dominikum Varas.
Ja, du hast gesagt, oder? Appenzell Ausserrhoden.
Ich wollte mich schon aus der Verantwortung genau ziehen.
Nein, du hast gesagt, Appenzell Ausserrhoden hat die politische Tradition mit Füßen treten. Und das hat ein Thomas der vermutlich aus Appenzell-Ausserrhoden kommt oder mindestens aus der Ostschweiz im Nachnamen an, der hat uns dann ein Mail geschrieben auf berneinfach@nebelspalter.ch. Wir haben jetzt nicht mehr so viele Fragen dran genommen, weil so viel gelaufen ist, aber wir machen das selbstverständlich wieder, schicken uns Fragen, dann tun wir die beantworten. Und er will wissen, also ja, er fragt, ob das mit der Abschaffung von der Landsgemeinde zu tun hat. Und im Übrigen sagt er, er höre Bern einfach und Nebelspalterinnen regelmäßig, er kaufe die Printausgabe, hat ein Abo vom Online und er danke dem ganzen Nebelspalter-Team für den guten Journalismus, den wir machen. Das dürfen wir, glaube ich, auch mal sagen.
Genau. Und dann müssen wir jetzt erstens sagen, ja, Sie haben recht. Natürlich finde ich die Abschaffung von der Landsgemeinde in Ausserrhoden, das ist einer der ganz grössten historischen Fehlentscheide gewesen, seit der Besiedlung von der Schweiz durch irgendwelche Steinzeitmenschen. Ich weiss nicht, 5000 vor Christus. Also dümmer hat man nie mehr entschieden in der Schweiz als das. Nein, es ist eine Schande. Auch das ist eine Schande. Nicht so schlimm wie der Glonentscheid, da heute so weit gehe ich nicht. Glonentscheid ist noch schlimmer. Nein, aber es ist natürlich wirklich, es tut einfach weh, oder? Wenn man schaut, Appenzell seit dem, wenn es mir recht ist, 14. Jahrhundert unabhängig, hat Kopfendeckel den Fürstab, dem Fürstab den Bein gemacht, hat sich Türen gesetzt, hat eine unglaublich starke, lange Landsgemeinde, Tradition, auch nach der Spaltung vom Kanton, Ausserrhoden und Innerrhoden, immer Landsgemeinden hochgehebt. Es gibt eine unglaublich interessante Schilderung von der Landsgemeinde aus dem 18. Jahrhundert von einem Deutschen, der heisst Ebel. Das Buch müsst ihr unbedingt mal lesen. Das ist eines der besten Bücher über die Schweiz vor der Französischen Revolution. Einfach auch für die Leute, die immer das Gefühl haben, das Ancien Regime war so grauenhaft gewesen. Und wir sind so froh, dass der Napoleon, ein blutrünstiger Diktator, uns die blutrünstige französische Demokratie gebracht hat, die gar keine Demokratie natürlich war. Nein, ist nicht nötig gewesen. Leset das nach, wie zum Beispiel damals in Appenzell Ausserrhoden die Landsgemeinde funktioniert hat. Das ist, da kommen einem Tränen. Da brüllt er vor Stolz. Da brüllt er vor Stolz, wie unsere Vorfahren, oder besser gesagt die Vorfahren von allen Appenzeller, Ausserrhödler, wie die Demokratie aufrechterhalten haben. Und dann muss man schon sagen, dass so ein Kanton eine Landsgemeinde abschaffen kann. Ah, das tut wahnsinnig weh. Und von dem her, ja, das habe ich gemeint. Das ist, der Ausserrhoden ist mal wirklich auch für den Freisinn eine ganz, ganz wichtige, eben konservative Hochburg war, die wichtig war zum Linksbürgerlichen. Hat es immer gegeben im Freisinn, im Welschland und so weiter. Da war eben zum Beispiel Herisau immer ein sicherer Wert gewesen. Leider heute auch nicht mehr so der Fall. Seit 1989 hat es abgegeben. Der Freisinn von Ausserrhoden ist nicht mehr die Hochburg, die man früher noch wirklich hätte müssen schätzen.
Aber mit dem, gut, mit dem Hörer geht es wieder Opsi, da bin ich überzeugt, oder?
Absolut, genau, das ist richtig. Aber jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, wo auch clowneske Zeug langsam überkommt. Joe Biden, der Präsident von Amerika, hat ja jetzt eine wichtige Woche gehabt, NATO-Gipfel in Washington. Da hat man jetzt wirklich mal müssen zeigen. Er hat müssen zeigen, dass er immer noch absolut fit ist, das wichtigste Amt der Welt auszuüben. Und wie ist passiert? Was ist passiert?
Ja, er hat ein bisschen Gnusch im Fadenkörbli gemacht. Er hat den Wladimir Zelensky ausgerechnet als Präsident Putin angekündigt und seine Vizepräsidentin Kamala Harris als Donald Trump. Ich meine, das ist rein so vom genderfluide Glauben in der Demokratischen Partei, ist das ja vielleicht schon möglich, dass sie plötzlich sich als Mann fühlt. Aber muss es dann ausgerechnet Donald Trump sein, würde man fragen.
Genau, und ihr müsst wirklich schauen im Video. Das ist wirklich verrückt. Also, der Zelensky steht neben ihm und er tut ihn ankündigen als Präsident von der Ukraine und sagt, this is President Putin. Und dann fällt es ihm aber selber auch gerade sofort auf. Ich weiß nicht, vielleicht hat aber auch ein Helfer ein Zeichen gemacht im Saal. Das weiß ich nicht. Wobei ich habe wirklich das Gefühl, er hat es selber gerade gemerkt. Und hat dann, und das hat es meiner Meinung nach fast ein bisschen schlimmer gemacht, er hat dann so gesagt, ja, eben, ich denke eben die ganze Zeit daran, dass wir den Putin schlagen müssen. Und deshalb ist der Name mir jetzt gerade aufgekommen. Ja, wenn die ganze Welt schaut, ob der Joe Biden wirklich noch genug Zweig ist und ihm passieren nachher solche Fehler, ja, da müssen wir gar nicht mehr viel sagen, es spricht alles für sich selber. Aber wie ist der Stand? Das ist ein bisschen die Frage. bleibt der Joe Biden oder nicht? Was kann man da neu melden?
Ja, es gibt weitere Stimmen. So ein bisschen Nancy Pelosi hat es zwar nicht deutlich gesagt, aber zwischen den Zielen schon. Er soll einen Entscheid bald fällen. Das kann man gar nicht anders deuten, als dass er soll verzichten. Der George Clooney ist jetzt nicht wahnsinnig wichtig, aber es gibt so Stimmen auch in den Medien, die immer weitergehen. Und es ist wirklich die Frage, wie lange hebt er das durch? Er hat verkündet, er darf nur verzichten, wenn Gott ihm das sagt. Die Frage ist jetzt, wo ist Gott, wenn man ihn braucht?
Genau, und das, was Nancy Pelosi gesagt hat, das ist ja eine von der raffiniertesten, kann man sagen, ja, raffiniertesten Politikerinnen, die es in Amerika gibt. Das ist eigentlich ein Becher voll Gift, den er ihr gesehen hat. Weil, oder der Witz ist ja, er hat ja entschieden. Er hat ja gesagt, er hat das jetzt deutlich gesagt, ich bleibe im Rennen. Also er hat entschieden. Und wenn sie nachher sagt, ja, musst du gut überlegen, wie du entscheidest, dann kann er ja nur noch anders entscheiden. Also er kann nur noch sich zurückziehen. Also es ist richtig giftig, was er da was sie gesagt hat. Und ich muss dir sagen, ich bin eigentlich jeden Tag wieder neuer Meinung. Also ich habe immer das Gefühl, jetzt, ja nein, das, er hebt durch, das geht nicht. Und Demokraten sind auch unsicher und dann heisst es wieder, ist wieder völlig anders. Also ich nehme George Clooney nicht mehr ernster, weil George Clooney, das ist klar, der, ist ja der New York Times hat der geschrieben, dass New York Times so der wahrscheinlich auch angefragt hat oder geschaut hat, dass der kommt. Und zweitens ist er ein sehr wichtiger Donor. Vor allem, weil er für alle anderen Donatoren von Hollywood sehr wichtig ist. Da geht es schon um sehr viel Geld auch. Von dem her ist das für den George Clooney, er selber ist jetzt politisch sicher nicht ein Schwergewicht, aber was Geld betrifft, ist er sehr, sehr wichtig. Und von dem her, zurzeit habe ich jetzt wieder das Gefühl, er überlebt es nicht. Jetzt muss ich auch wieder sagen, genau wegen dem NATO-Gipfel auch, wo er zuvor eigentlich die erste Rede gehalten hat, wo alle aufgeatmet haben und gesagt haben, ja, ist ja wahnsinnig, wie der, ja, wird schon wahnsinnig, wie der intelligent noch reden kann. Aber jetzt mit diesen Patzer hat er eigentlich alles wieder verdorben, weil alle haben gewusst, es ist jetzt wichtig, du musst dich zusammennehmen und er kann sich nicht mehr zusammennehmen. Er hat ein hohes Knusch mitnehmen schon lange. Kann man auch sagen, ja, das ist normal bei Alten, aber das ist ja genau der Punkt. Er darf eben nicht alt sein. Er darf nicht alt sein für das wichtigste Amt von der Welt. Nochmal 4,5 Jahre in diesem Zustand, da merken alle, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und von dem her ist schon eine absurde Situation. Ein guter Artikel war im Wall Street Journal von Daniel Henninger. Das ist ein ganz wichtiger Kolumnist. Wobei sind eigentlich alle wichtig im Wall Street Journal. Und er hat wirklich so gesagt, das ist wie eine Monarchie, oder? Das ist der King Joe, der ein bisschen King Lear-mässig einfach nicht gehen will, oder? Wo ein alter Mann ist und der nicht gehen will. Und die einzigen zwei, die man sich vorstellen kann, dass die könnten Einfluss nehmen, ist der Bill Clinton und der Barack Obama, zwei ehemalige Präsidenten der Demokraten. Aber gerade die zwei, streicht er gut raus, der Henninger, sind eigentlich nicht die, die Biden gerne zulässt. Erstens, Obama hat ja den Joe Biden nicht richtig nett behandelt, oder? Hätten ja nicht richtig ernst genommen, hätten immer ein bisschen als Dattergeist hingestellt, schon während der Zeit als Vizepräsident. Also die lieben sich dann gar nicht, oder? Und von dem her, Obama ist nicht richtig, weil der Obama hätte 8 Jahre Präsident werden und Joe Biden ist ja der Meinung, er sei so gut wie der Roosevelt, oder? Man hat ja auch Vorstellungen, was seine eigene Einschätzung betrifft, die fast senil sind. Das sagt er. Und bei Bill Clinton ist auch so, oder? Bei Bill Clinton, die ganze Clinton-Maschine hat 2015 durchgesetzt, dass eben Hillary Clinton Kandidatin ist, die nachher verloren hat gegen Donald Trump. Und der Joe Biden in seiner aller Bescheidenheit ist ja der Meinung, er hätte schon damals den Donald Trump geschlagen.
Ja, das ist natürlich so. Wir kommen nicht unbedingt der König Lear in Sinn, aber erinnerst du dich in den 80er Jahren, am Ende vom Sowjetregime, der Andropov, der Tschernenko, also die halben Leichen. Der Unterschied ist einfach, die sind dann einmal gestorben im Amt, oder? Und das ist, heute kann man mit Medizin halt sehr viel machen, oder?
Genau, und vor allem die Amerikaner haben einfach eine super Medizin, genau. Da muss man sagen, dank einer ja, nicht überall. Also das Gesundheitswesen ist, weiss Gott, nicht in einem vorbildlichen Zustand, aber in der Spitzenmedizin sind sie halt immer noch die allerbesten von der ganzen Welt. Und da können wir dann ein anderes Mal darüber reden, warum. Das war es auf jeden Fall von Bern einfach an dem Freitag, am 12. Juli 2024. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wenn ihr diese Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren. Das ist die beste Art, uns zu unterstützen. nebelspalter.ch. Und zweitens, noch ein wichtiger Spruch fürs Wochenende, wenn ihr wieder mal ab und zu mal zufälligerweise mit einem linken Freund zusammentrefft oder mit einer linken Freundin. dann sagt er einfach, ich muss mich nie entschuldigen, wenn ich nicht links bin. In dem Sinn wünsche ich euch ein glonfreies Wochenende und bis dann, nächste Ausgabe am Montag, gleicher Kanal, gleiche Zeit. Macht's gut.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.